Ich freue mich sehr, wieder mal in Ihren sein zu dürfen, euch alle wiederzusehen. Ich bin ja seit 13 Jahren im Ruhestand, Pastor IR, wie das so schön heißt. Und in meiner E-Mail habe ich als Signatur, nennt man das ja, was so unten drunter steht, bei der Adresse Pastor IR in Klammern im Reisedienst. Ihr wisst ja, als ich hier in den 80er Jahren Pastor war, dass ich da auch schon immer unterwegs war als Evangelist. So insgesamt in rund 150 Gemeinden in Deutschland, von Konstanz bis Flensburg und vom Ruhrgebiet bis ins Erzgebirge. Und ganz so schlimm ist es jetzt nicht mehr im Ruhestand. Im Winter bleibe ich überwiegend so in Ostwestfalen, aber im Sommer traue ich mir auch weitere Strecken zu, wie ihr seht, bis nach Ostfriesland. Im Ruhrgebiet bin ich viel unterwegs und auch im Rheinland. Und als die Kerstin Körte so nett und charmant in ihrer Mail fragte, ob ich nicht doch auch noch mal nach Ostfriesland kommen könnte, nach Ihren, die Senioren würden sich auch freuen, dann habe ich in meinen Kalender geguckt, da war gerade noch so eine Lücke. Dann sage ich, dann passt das doch in der Pfingstwoche. Und so durfte ich am Donnerstag schon im Seniorenkreis sein und konnte Freitag, Samstag, nicht euch alle besuchen, aber einige habe ich besucht, vor allen Dingen einige Senioren. Und ich habe auch einige Grüße. Ich war gestern Nachmittag bei Adalbert Sinning und beim Rausgehen rief er mir noch nach, weil ich sagte, ich besuche noch mehr, grüß alle, die du in Ihren noch so triffst. Also dann gebe ich diesen Gruß weiter, auch von Hanna Popkes. Das sind ja alles so, glaube ich, bald mit die Ältesten. Der Adalbert wird 96, die Hanna Popkes 95. Die lassen euch also herzlich grüßen. Im Reilstift war ich auch bei Lini Bröldiglei und Hanne Sinning und Gerda Körte und noch so ein paar andere. Aber wie gesagt, alle waren nicht zu schaffen. Ich hätte euch gern alle besucht. Viele schöne Erinnerungen sind wach und lebendig geworden. Ich freue mich, dass wir in 5 Wochen uns nochmal sehen. Da kommt meine Frau auch mit, dann fahren wir weiter nach Cuxhaven in den Urlaub. Und wenn man schon in den Norden fährt, dann macht man auch gern einen kleinen Abstecher über Ostfriesland. Ich hatte der Kerstin geschrieben, ich würde auch gerne zuhören, wenn ihr schon den Predigtplan besetzt habt. Aber das war noch so rechtzeitig, ich sagte, nee, da ist noch frei und dann sehen wir uns also in 5 Jahren nochmal. Ja, der Jörg Dieter hat uns ja schon ein wenig hineingeführt in das Thema die Schönheit der Gemeinde. Heute ist Pfingsten, viele reden alle Pfingsten über den Heiligen Geist. Natürlich ist Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen worden, aber wir haben es in der Schriftlesung ja gehört, die Wirkung dieser Predigt war die Gemeinde Jesu, das Gemeinde entstand. Und von daher ist Pfingsten auch eigentlich so etwas wie der Geburtstag der Gemeinde. Also herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. 175-jähriges Jubiläum habt ihr schon gefeiert, aber Pfingsten ist der Geburtstag eigentlich aller Gemeinden. Und daher mal das Thema, heute über Gemeinde nachzudenken, von der Schönheit der Gemeinde. Wir haben gerade gesungen, schönster Herr Jesu, und alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden, lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Manche denken, ja, das wäre vielleicht ein Thema, die Schönheit Jesu. Aber die Schönheit der Gemeinde, ist Gemeinde wirklich schön? Ich möchte euch heute mit dieser Predigt Mut machen und daran erinnern, was Jesus in weiser Voraussicht im Blick auf die Gemeinde gesagt hat. In Matthäus 16 hat er verheißen, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Klar, dass hier zunächst die Gemeinde Jesu weltweit gemeint ist, zu allen Zeiten, bis unser Herr wiederkommt. So wie der anglikanische Geistliche Samuel John Stone es bereits 1866 gedichtet hat, schon lange her, aber ein bewährtes Lied, das sogar auch in unserem aktuellen freikirchlichen Liederbuch noch steht. Die Kirche steht gegründet, allein auf Jesum Christ, sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. Vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut. Ein schönes Lied über die Gemeinde. Von der Schönheit der Gemeinde. Ist sie wirklich schön? Gibt es nicht so viel an ihr auszusetzen? Gibt es nicht so viel Kirchenkritik in unserem Land? In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung war vor einiger Zeit zu lesen: Die Spätzeit des Christentums hat begonnen. Die letzte christlich sozialisierte und kirchlich aktive Generation scheidet bald aus dem Arbeitsleben aus und stirbt in den nächsten 3 Jahrzehnten. Und der Journalist, der das geschrieben hat, Markus Günther, behauptet, interessanter Vergleich, in vielem gleiche die Kirche in Deutschland heute der späteren DDR. Sieht stabil aus, steht aber kurz vor dem Kollaps. Wenn wir an die vielen Kirchenaustritte denken, die schrumpfenden Mitgliederzahlen, dann könnte man fast meinen, der Journalist hat recht. Im Frühjahr diesen Jahres war es wieder in der Presse zu lesen, Kirchen verlieren über 1 Million Mitglieder in Deutschland, beide Volkskirchen zusammen, evangelisch und katholisch. Die Mitgliedskirchen der Kirchen in Deutschland sind vergangenes Jahr weiter zurückgegangen. Ende 2024 gehörten nur noch 37,8 Millionen der evangelischen oder katholischen Kirche an. Und wenn wir denken, wir haben über 84 Millionen Einwohner in Deutschland, dann ist nicht mehr die Hälfte, also gut 44%, gehört nominell noch einer Kirche an. Und bei uns Freikirchen, wir wollen uns gar nicht und können uns gar nicht groß erheben, sieht es nicht sehr viel anders aus. Auch die Mitgliedszahlen der meisten Freikirchen schrumpfen. Auch unser Bund ist im vergangenen Jahr wieder über fast 1.100 Mitglieder weniger geworden. Bei einer Zahl von gut 73, jetzt sind wir glaube ich etwa 72.000, ist das eine große Zahl. Ich kenne eine ganze Reihe Gemeinden, die sich aufgelöst haben im Ruhrgebiet. Da gibt es einige Gemeinden, gibt es gar nicht mehr. Und ich weiß auch um Gemeinden, die kurz davor stehen. Und in nicht wenigen Gemeinden gibt es Spannungen, Streit und Spaltung. Und trotzdem will ich heute über die Schönheit der Gemeinde sprechen. Ich musste an ein Märchen denken, das ihr wohl auch alle aus eurer Kindheit kennt, das ich als Kind mal gehört und gelesen habe, vom Aschenputtel. Die missachtete Stieftochter, gut genug für die Drecksarbeiten im Haus, geschunden und misshandelt, wird die Frau des Prinzen, die königliche Braut. Und die missgünstigen Stiefschwestern schauen in die Röhre. Der Königssohn verliebt sich ausgerechnet in sie. Ein wunderschönes Märchen, ein Wunschtraum, Illusion, nicht Wirklichkeit. Denn wir wissen, Märchen beschreiben Sehnsüchte, Träume, Wünsche, die im alltäglichen Leben doch nicht in Erfüllung gehen. Oder doch? Es gibt so ein Aschenputtel, so eine missachtete Frau, auf die viele heute herabsehen, die heute keiner mehr ernst nimmt, verspottet und nur zu oft in der Defensive, in der Verteidigungshaltung. Eine Frau, deren unglaubliche Schönheit unter Lumpen versteckt ist. Eine Frau, die sicher sein kann, dass ein Königssohn sie mit unbeschreiblicher Hartnäckigkeit liebt. Wisst ihr, von wem ich rede? Wisst ihr, wer diese Frau ist? Das sind wir, die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Es gibt ja in der Bibel viele Bilder, um dieses Geheimnis der Gemeinde zu beschreiben. Das Bild von der Herde. Jesus, der gute Hirte, wir, die Gemeinde, die Schafe. Oder das Bild vom Leib, vom Körper, wir, die einzelnen Glieder und Jesus, das Haupt der Gemeinde. Oder das Bild vom Bau, Jesus, der Eckstein. Oder das Bild vom Tempel. Es gibt ein ganz besonderes Bild der Gemeinde. Ich finde es eines der schönsten Bilder, das die Bibel benutzt, nämlich das Bild der Braut und des Bräutigams. Ich habe im Laufe der Jahre als Gemeindepastor ja viele Paare trauen dürfen. immer eine schöne und eine aufregende Sache. In den letzten Jahren ist das ja so, ich weiß nicht, ob das hier auch so üblich geworden ist, früher kam ja immer das Brautpaar reinmarschiert, jetzt ist es oft so, ich glaube, das ist so eine amerikanische Sitte, dass der Bräutigam vorne wartet mit dem Pastor. Ich habe schon neben manchem aufgeregten Bräutigam gestanden und den beruhigen müssen. Und dann kommt der große, spannende Moment, wenn der Brautvater die Braut hereinführt. Der Bräutigam ist gar nicht mehr im Mittelpunkt. Der Pastor ist sowieso, spielt die Nebenrolle bei einer Trauung. Alle schauen auf die Braut. Alle sind gespannt, wie schön sie ist, wie welches Brautkleid sie hat und wie das wirkt. Und alle Augen sind auf diese Braut gerichtet. Es gibt im Epheserbrief eine Bibelstelle, die viele von uns schon in Hochzeitspredigten gehört haben. Paulus wendet sich dort an die Ehemänner in erster Linie und er ruft sie dazu auf, ihre Frauen zu lieben und zu versorgen, und zwar so, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Es ist ein Text, der sich um das Verhalten der Ehemänner ihren Frauen gegenüber bemüht. Aber gleichzeitig sagt diese Stelle aber auch sehr viel über die Beziehung von Jesus zu uns, zu seiner Gemeinde aus. Und wir wollen diesen Text einmal lesen und auf diese Verse hören, einmal eben aus einer anderen Perspektive. Hört mal jetzt nicht hin, was dieser Text den Ehemännern sagt. Auch die Frauen, hört jetzt mal nicht für eure Männer. Sondern lasst uns hören, was uns dieser Text über Jesus und seine Braut, nämlich uns, die Gemeinde, sagt. Epheser 5, Vers 25 bis 27. Ich lese diese Verse nach der neuen Genfer Übersetzung. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln, ohne irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wir stellen also zunächst fest, diese Braut, die Gemeinde, ist nicht einfach aus sich heraus schön. Männer suchen normalerweise ihre Frauen aus nach äußerer Schönheit oder an charakterlicher Schönheit. Bei Jesus war das anders. Seine Braut hatte nichts Schönes, nichts Liebenswertes gemessen an ihrem Äußeren, ihrem Verhalten. Aber Jesus macht sie zu etwas Schönem und Liebenswerten. Durch seine bedingungslose Liebe wurde sie zu seiner Braut, zu etwas Schönem. Also niemand von uns gehört zur Gemeinde, weil er so schön ist oder so toll ist oder weil Gott ganz besonders beeindruckt von ihm ist. Nein, jeder von uns war total erbärmlich. So beschreibt uns die Bibel. Und in einem alten Choral bekennen wir das auch: mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Jesus hat sich über uns erbarmt und Gnade erwiesen. Und nun können wir zurückschauen und sehen, Jesus ist dabei, etwas Schönes aus uns zu machen. Jesus liebt seine Gemeinde nicht, weil sie so schön, so rein, so heilig ist. Nein, weil Jesus die Gemeinde liebt, wird sie heilig und schön und rein. Aber wie? Wie tut er das? Vers 26. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad abgewaschen. Es ist Gottes Wort, das Menschen rein macht. Die Verkündigung von Gottes Wort wirkt wie eine Dusche, wie ein Bad. Durch Gottes Wort erkennt ein Mensch, wie es um ihn steht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir in diesen Spiegel des Wortes Gottes schauen, wir unsere Trennung von Gott erkennen, unsere Sünde, dass wir umkehren, Sündenvergebung erlangen und rein werden. Es ist eine geistliche Reinigung, die jeder erfährt, der sich mit Jesus einlässt. Wenn jemand auf der Suche ist, auch heute Morgen hier, der sagt, wenn du Jesus kennenlernen willst, lies das Neue Testament, die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, am Anfang des Neuen Testaments, die Evangelien, da lernst du Jesus kennen. Willst du Jesus erfahren, dann bete. Denn Jesus ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Und dann erfährst du seine Liebe, seine Vergebung, seine reinigende Kraft. Es ist kaum zu glauben, aber die Gemeinde ist diese Braut, die am Ende der Zeiten in unvergleichlicher Herrlichkeit vor Gott stehen wird. Aschenputtel und der Prinz. In diesem Fall kein Märchen, sondern Wirklichkeit. Die Gemeinde wird in der Bibel beschrieben als wunderschöne Braut. Und Jesus Christus, der Bräutigam, wird sie eines Tages heimholen. Als am 11. September 2001 die Flugzeuge ins World Trade Center einschlugen, als diese Schreckensbilder um die Welt gingen, sagte ein amerikanischer Theologe, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und je länger, je mehr bin ich überzeugt, dass er recht hat. In den letzten Jahren sehen wir so viele Schreckensbilder vom Krieg, Ukraine, Gaza. Und namhafte Politiker sagen, diese Welt ist aus den Fugen geraten. Ja, diese Welt ist aus den Fugen geraten. Diese Welt ist durch kein Programm zu retten. Kein militärisches Eingreifen sichert letztlich den Frieden. Keine Entwicklungshilfe nimmt den Hass aus den Herzen. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass die frühe Gemeinde die Welt veränderte, weil das gemeinsame Leben der Christen so ganz anders war. Täglich kamen damals Menschen zur Gemeinde hinzu. Sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Dankeschön, es gibt hier Leute, die mir das Wasser reichen können. Dankeschön. Einige Verse nach der Schriftlesung, die wir gerade gehört haben, Apostelgeschichte 2, heißt es, sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Sie hatten Relevanz, wie man heute sagt. Sie waren bekannt, waren anerkannt in der Bevölkerung. Und das ist ein biblisches Zeugnis von Gemeinde, dass die Gemeinde nicht nur unter sich bleibt, sondern hinausgeht und auch ausstrahlt, sich auswirkt in der Bevölkerung. Eine Bewegung, die Menschen erfasst, die Gesellschaft verändert. Nicht immer neue Parolen, leere Versprechen, keine Strohfeuer der Seele, sondern Verkündigung des Evangeliums in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Manche Träume von Gemeinde müssen aber zerbrechen. Wir haben ja alle so unsere Vorstellung von der idealen Gemeinde in unserem Kopf. Ist die Gemeinde zu klein, dann sollte sie größer sein. Und dann fragt man manchmal, wo ist die Vollmacht der Gemeindeleitung oder des Pastors? wenn dann niemand zum Glauben kommt? Ist die Gemeinde groß? Dann sollte sie kleiner sein. Wenn eine Gemeinde immer größer wird, dann ist es ja gar nicht mehr so kuschelig, gar nicht mehr so familiär. Ein Pastor, der ein großes Wachstum in seiner Gemeinde erlebt hat, sie waren so eine ganz normale Gemeinde mit 100 Mitgliedern, und Gott hat Gnade geschenkt im Laufe der Jahrzehnte, in der der Pastor in dieser Gemeinde war, die Gemeinde wuchs bis zu 800. Jetzt könnte man denken, das ist doch eine tolle Sache. Aber er sagt über diese Zeit, das war für mich einer der heikelsten Punkte in unserer Gemeindegeschichte, dass Menschen die Gemeinde verlassen haben mit dem Argument, sie ist ihnen zu groß. Das sind wirklich Leute aus der Gemeinde ausgetreten oder haben sich anders orientiert. Nee, die Gemeinde ist uns zu groß. Ich habe so etwas Ähnliches erlebt. Ich habe nicht so ein großes Wachstum erlebt, aber ich habe in einer Gemeinde auch erlebt, ich habe regelmäßig Gästegottesdienste gehalten, Predigtreihen, dass auch dann sehr viele Gäste kamen, nicht nur in die Gottesdienste, auch in unsere Gemeindebibelschulgruppen, die im Gemeindezentrum sich getroffen haben. Und ich stand dann immer im Foyer und habe dann so gefragt, ob ich mal eine Statistik festgehalten bin, ein Freund der Statistik, der Jesus übrigens auch. Der hat ja das Gleichnis erzählt mit dem verlorenen Schaf. Hätte der nicht gezählt? Wenn er geschätzt hätte, hätte der Hirte gesagt, es sind ungefähr 100. Aber der hat gezählt. Dann 95, 96, 97, 98, 99. Einer fehlt. Das ist der Sinn der Statistik. Also, ich habe mich aber nicht nur nach der Statistik erkundigt, ich habe dann auch so gefragt, wie war es. Und ich werde nie vergessen, da kam eine Frau aus der Gruppe, die war oben in den Räumen und kam so ganz freudestrahlend runter. Ich sage, wie war es denn heute? Ach, sagt sie, es war heute richtig schön. Heute waren mal keine Gäste da. Wir waren so ganz unter uns. Geht's noch? Ja. So kann es auch manchmal sein in der Gemeinde. Wir leben oft so mit unseren Wunschträumen von Gemeinde. Von der Gemeinde, in der wir so gewisse Vorstellungen haben. Sie sollte nicht zu klein sein, aber auch nicht zu groß sein. Dietrich Bonhoeffer, der vor 80 Jahren im KZ ermordet wurde, hat manche Bücher geschrieben. Er hat auch ein Buch geschrieben über gemeinsames Leben. Und darin schreibt er, wer seine Vorstellung von Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der zerstört jede christliche Gemeinschaft. Nochmal, wer seine Vorstellung von Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der zerstört jede christliche Gemeinschaft. Gemeinde ist kein Wunschtraum, wie wir sie uns vorstellen. Gemeinde ist Wirklichkeit. Was ist eigentlich das Besondere einer jeden Gemeinde? Egal wie groß oder wie klein, egal wie reich oder wie arm eine Gemeinde ist, eins macht jede Gemeinde und jede Zusammenkunft der Gemeinde einzigartig, wertvoll und spannend. Wisst ihr, was das ist? Nicht der Pastor und die tolle Predigt oder das tolle Musikteam oder ein Chor, so schön das alles ist. Das Entscheidende in jeder Gemeinde, und das gilt dann eben auch für eine kleine Gemeinde, ist die Gegenwart Jesu. Dass Jesus versprochen hat, dass er dabei sein will, wo zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und deshalb freuen wir uns als Gemeinde so sehr, wenn wir zusammenkommen. Nicht, weil da so liebe und nette Menschen sind. Natürlich sind hier in ihren sind sie alle lieb und nett, ne? Und in Westover Lady. Aber das ist nicht das Primäre, das Vorrangige, dass wir uns freuen, dass wir uns treffen und sehen. Auch nachher beim Tee oder Kaffee, das ist alles schön. Aber das Entscheidende, das Besondere, das Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde Jesu ist die Tatsache, dass Jesus in unserer Mitte ist. Der Bräutigam ist schon unter uns bei seiner Braut. Jesus in unserer Mitte. Was bedeutet das? Die Gemeinde ist nicht eine Gruppe von Menschen, die etwas verwirklichen müssen. Nein, sie besteht aus Menschen, die sich um den versammeln, der Wirklichkeit ist, Jesus Christus. Nicht wir machen erst die Gemeinde zur Gemeinde, sondern wir versammeln uns um den, der Wirklichkeit ist, Jesus Christus. Und das macht Gemeinde aus. Jesus Christus, er ist unsere Rettung, er ist die Mitte unserer Gemeinde und er wird dafür sorgen, dass sie nicht untergeht. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus tut es, er ist es. Nicht irgendein Programm rettet oder erneuert eine Gemeinde, sondern die Freude über Jesus, über das Geschenk seiner Gegenwart. Ihr Lieben, Gemeinde ist kein Wunschtraum, dem wir ein Leben lang hinterherjagen. Gemeinde ist wirklich, weil Jesus wirklich unter uns ist, weil er in unserer Mitte ist, der auferstandene Christus. Und das ist durch Pfingsten, durch den Heiligen Geist Wirklichkeit geworden, dass wir Jesus durch den Heiligen Geist erfahren. Das wollen wir gerade heute an Pfingsten festhalten und niemals aufgeben. Jesus ist in unserer Mitte. Die Gemeinde ist Gottes unglaubliches Geschenk an uns, seine Menschen. Deshalb freut euch über eure Gemeinde, auch wenn sie noch nicht das Kleid der Königin trägt. Aber unter dem Aschenputtel Äußeren verbirgt sich die Braut des Königs. Die Wirklichkeit der Gemeinde ist ein Wunder, über das wir uns hier und jetzt schon freuen dürfen. Wir sind die Braut und er der Bräutigam. Und daran ändern wir nichts. Die Frage ist, ob wir dabei sind. Konkreter, ob du dabei bist. Oder ob du lieber in kritischer Distanz der Gemeinde gegenüber bleibst und am Ende alleine dastehst. Ihr Lieben, das ist die Hölle, wenn der Bräutigam kommt und du bist nicht dabei, weil du den Traum, die Vorstellung von Gemeinde mehr geliebt hast als den gegenwärtigen Herrn, der sich in unserer Schwachheit offenbart. Als Gemeindepastor war mir immer wichtig, Hebräer 10, Vers 25, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Ich meine, das Beruhigende ist, dass es das damals schon gab, dass schon damals bei den ersten Christen einige nicht immer kamen oder gar nicht mehr kamen. Und der Hebräerbrief sagt, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, dass sich der Tag des Herrn naht. Ich traf neulich jemanden aus meiner früheren Gemeinde in Remscheid und dann sagte er, du hast immer gemerkt, wenn man nicht da war im Gottesdienst. Du hast dann so dezent, mehr oder weniger dezent nachgefragt. Stimmt, das habe ich nicht gemacht aus Kontrolle oder so, sondern weil Jesus das uns aufträgt, nicht nur uns als Pastoren oder Ältesten, sondern eigentlich uns allen. Lasst uns nicht verlassen unsere Versammlung, sondern ermahnt einander, also das sollen wir gegenseitig tun, dass wir dabei bleiben bei der Gemeinde, dass wir zusammenbleiben. Wer Gott nicht von Herzen danken kann für das Geschenk der Gemeinde, der hat ein schwerwiegendes geistliches Problem. Es ist genau verkehrt, es ist geradezu verhängnisvoll, sich aus der Gemeinde zurückzuziehen. Denn Jesus ist nicht einmal von seiner Gemeinde zu trennen. Wer zu lange wegbleibt von der Gemeinschaft mit der Gemeinde, sei es im Gottesdienst oder in anderen Zusammenkünften, der verzichtet auf inspirierende Begegnungen mit Jesus. Deshalb freue ich mich über jede Gemeinde. Ich freue mich über jeden Gottesdienst und bin auch gespannt auf jeden Gottesdienst, weil Jesus da ist, weil Jesus dabei ist. Ich weiß aber auch, die Gemeinde ist unvollkommen. Denn ich gehöre ja auch dazu. Und du gehörst auch dazu. Ihr gehört auch dazu. Weiß nicht, wie das bei euch so heute in den Gemeindeversammlungen abläuft, in den Mitgliederversammlungen. Da geht es ja auch manchmal ein bisschen menschlich zu. Ich habe immer in Mitgliederversammlungen gern ein Lied singen lassen. Es gibt ein schönes Lied, das wir nachher auch nach der Predigt singen. Das heißt, Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, von Ewigkeit bist du gelegt. Und oft getröstet hat mich der letzte Satz in der dritten Strophe. Wohl mögen Stürme drüber gehen, sie wird dies alles überstehen. Auch wenn Stürme drüber gehen. Und besonders getröstet und mit Freude erfüllt hat mich die letzte Strophe. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, du wirst zu ewiger Herrlichkeit sie wunderbar dereinst vollenden, trotz Not und Nacht, trotz Kampf und Streit, so dass sie wird am Ende sein, ganz heilig, fleckenlos und rein. Wohl betont, am Ende. Von dieser Vollendung der Gemeinde ist im letzten Buch der Bibel die Rede in der Offenbarung. Ich lese nur einen Vers davon, Offenbarung 19, Vers 7, da heißt es, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Schon hier und jetzt freuen wir uns über die Gegenwart des Bräutigams in unserer Mitte. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, bei der Hochzeit des Lammes, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und dann werden wir wirklich fleckenlos und rein, ganz heilig dargestellt werden als Braut für unseren Bräutigam. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Amen.